gibt sie noch, die kleinen Vergnügungen. Ein Lied, ein Kuss und Radar 103,4.
Herzlich willkommen auf dem Sofa, das heißt bei Soziales, Familie und Arbeit von Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Pollack. Sie hören weiterhin Radio Darmstadt auf der Frequenz 103,4 MHz oder Sie können uns auch im Internet, im Livestream hören unter der Internetadresse radiodarmstadt in einem Wort.de. Heute geht's nach einer wochenlangen Pause weiter mit der Sofa-Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Und ich habe zwei Damen vom CRPS Hessen, Selbsthilfegruppe CRPS Hessen, bei mir hier sitzen. Sie beide stellen sich jetzt mal bitte vor, wer Sie sind und besonders, was CRPS ist.
Ja. Mein Name ist Marion Burg. Ich leite seit 2014 die Selbsthilfe, CRPS-Selbsthilfe in Hessen. Ich bin selbst Apothekerin, leider aufgrund der Erkrankung in Erwerbsminderungsrente. Ich bin 62 Jahre alt und habe das CRPS seit 2008.
Hallo, mein Name ist Susanne Scharf-Diele. Ich bin 57 Jahre alt und habe meinen CRPS seit 2014. Ich hatte einen Ermüdungsbruch in meinem linken Fuß. Ich beziehe seit 2017 Erwerbsfähigkeitsrente. Ich bin gelernte Konditorin und kann aus gesundheitlichen Gründen den Beruf momentan nicht mehr ausüben.
So, und jetzt sind alle gespannt, was CRPS ist. Eine Krankheit, das ahnen wir, aber ja, wie das heißt auf Deutsch oder auf Englisch und was das ist.
Also CRPS ist die Abkürzung für Chronic Regional Pain Syndrome. Ist ja heutzutage alles auf Englisch. Komplex regionales Schmerzsyndrom wurde früher in Deutschland genannt Morbus Sudeck, hat noch 1000 andere Bezeichnungen, die ich jetzt hier nicht aufführen will, bezeichnet aber alles dieselbe Erkrankung. Gekennzeichnet ist die Erkrankung durch starke Schmerzen, Nervenschmerzen vor allen Dingen, Schwellungen, Verfärbung der Haut, Berührungsempfindlichkeit, also so, dass wir uns teilweise gar nicht anfassen lassen können. Also jede Berührung verursacht Schmerz. Verschiedene Stoffe oder so führen dazu, dass wir Missempfindungen haben, Ameisen laufen. Also das ganze Programm. Letztlich führt es auch oft zu Knochenveränderungen und es gibt große Einschränkungen. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, weshalb wir dann auch oft nicht mehr arbeiten können. Ein Teil der Betroffenen kehrt wieder zurück in den Beruf, verbleiben nur geringe Einschränkungen, aber das sind in der Regel nicht die, die sich bei uns dann wieder treffen und die bei uns bleiben. Das sind alles Langzeitbetroffene. Es gibt auch keine Heilung in dem Sinne, sondern einfach nur in Anführungsstrichen eine Remission, dass es halt Ruhe gibt.
Wie ist es, tauchen diese Schmerzen in verschiedenen Körperregionen auf oder gibt spezielle Regionen, wo es vorwiegend diese Schmerzen gibt?
Also normal oder öfters tritt es auf in Händen oder Füßen. Es kann auch in Knien oder Armen vorkommen. Und es äußert sich so, dass man halt Schmerzen in den betroffenen Gliedmaßen hat, Hand oder Fuß, was aber auch ausstrahlen kann bis in das Bein hoch oder wenn man es in der Hand hat, bis zu den Schultern hoch. Das sind Berührungsempfindlichkeiten, es ist ein Kribbeln, das Körperteil wird entweder warm oder kalt und man hat so das Gefühl, das gehört nicht mehr so richtig zu einem. Man kann es manchmal auch nicht mehr richtig ansteuern, würde ich so sagen.
Ja. Und so normale Schmerzmittel helfen dann auch nicht?
Nein. Also mit normalen Schmerzmitteln kommen wir in der Regel nicht weiter. Also ich nenne jetzt einfach mal Paracetamol, Ibuprofen, ja, sowas. Ist erstens nicht für den Dauergebrauch geeignet. Ja. Da weise ich halt immer sehr drauf hin, weil das sehr häufig doch am Anfang über Monate verordnet wird, was meiner Meinung nach nicht korrekt ist. Es braucht ganz andere Mittel, die eben diesen Nervenschmerz vor allen Dingen beeinflussen. Und das sind halt schon zum Teil starke Medikamente. Es braucht auch stärkere Schmerzmittel sehr, sehr häufig, bis hin zu Opiaten. Oder was bei vielen auch hilft, sind Cannabispräparate. Das Problem ist, was mir jetzt hilft, kann sein, dass das Frau Schafdiele überhaupt nicht hilft. Es ist immer ein Austesten. Also es gibt nicht den CRPS-Patienten. Es hat ganz viele verschiedene Ausprägungen und das macht auch das große Problem in der Diagnostik letztendlich.
Ja, irgendwas fiel mir gerade ein. Ja, genau. Wie ist die Krankheit denn entdeckt? Die gibt es sicher schon lange. Aber so seltene Krankheiten werden ja manchmal irgendwann von Ärzten diagnostiziert oder entdeckt. Das ist ja oft nach... Gibt es da auch eine Geschichte bei dem CRPS?
Ja, also die Erkrankung gibt es schon länger. Damals im amerikanischen Bürgerkrieg gab es sie schon. Sie wurde 1990 nochmal neu erforscht von einem Herrn Dr. Paul Sudeck aus Hamburg. Und der hat dieser Krankheit dann damals auch diesen Namen gegeben.
Sie haben gesagt 1990. Ja, und seitdem, wie ist es? Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass viele Betroffene lange brauchen, bis überhaupt diese Krankheit diagnostiziert werden kann, bis klar ist, das ist das und nicht irgendwas anderes. Es gibt ja auch andere Erkrankungen, die mit Schmerzen einhergehen.
Ja, das ist ein Problem. Also CRPS ist eine rein klinische Diagnose. Also bei vielen Erkrankungen wird Blut abgenommen, dann findet man irgendeinen Blutwert, der nicht in Ordnung ist und kann sich darauf berufen. Sowas gibt es beim CRPS nicht. Es gibt auch keine Bilder, die das eindeutig nachweisen. Also es werden immer wieder Röntgenbilder angeführt, MRT, Scintigramm. Bei manchen sieht man was, bei anderen sieht man gar nichts. Also bei mir sieht man zum Beispiel gar nichts. Ich habe bis heute keine Knochenveränderungen, weshalb man am Anfang dann immer gesagt hat, das kann es nicht sein. Aber man weiß heute, es gibt halt auch Leute, die keine Knochenveränderungen haben. Und es ist also eine reine klinische Diagnose, die nach den Budapester Kriterien.
Und können Sie das mal ein bisschen erklären? Wir haben ja Zeit, wir müssen jetzt nicht hetzen.
Also wir haben da so ein schönes Blatt dazu. Das ist ein Symptomenkatalog im Prinzip.
Ah ja.
Und aus diesen Symptomenkatalogen, also ich nenne jetzt einfach mal den einen mal durch, also Überempfindlichkeit, also auf so Reize, auf Anfassen zum Beispiel. Dass die Hauttemperatur, also meist ist nur eine Seite betroffen, dass die Hauttemperatur differiert. Entweder, dass die Hand heißer ist oder die Hand kühler ist als die andere gesunde
Seite. Ach
so, das
kann entweder oder. Das ist ja wirklich.
Ja, da fängt es schon an, schwierig zu werden. Yeah. Dass es vermehrt schwitzt. Also manche haben das wirklich so, dass das Wasser von der Hand oder dem Fuß eben richtig läuft. Mhm. Also es muss nicht immer heiß draußen sein, sondern das passiert einfach. Mhm. Das liegt daran, dass Sudeck zum Großteil auch vom autonomen Nervensystem mitbestimmt wird. Wie genau, weiß man bis heute ja noch nicht. Ne? Mhm. Man hat da so einige Vermutungen. Dann reduzierte Beweglichkeit, also die Knochen steifen ein, die Gelenke. Weil man es eben auch nicht richtig benutzt vor Schmerz. Das kommt ja alles zusammen. Und dann noch Verkrampfungen, Fehlhaltungen. Das ist so in dem einen Ding drin. Und von so einem Katalog, das sind dann immer 4 bis 5 Punkte, da müssen dann 2 oder 3 bis 4 Kriterien erfüllt sein. Und das reicht schon aus.
Mhm, mhm.
Ärzte, die sich damit nicht auskennen, sind dann aber oft der Ansicht, es müsste alles vorhanden sein, was bei den wenigsten der Fall ist. Und dann heißt, das kann nicht sein. Und dann rennen wir los und machen, also wir rennen von einem zum anderen Arzt, was dann auch wieder vorgeworfen wird, Ärztehopping. Aber einfach auf der Suche nach einer Diagnose. Also es wird sich sehr schwer getan, die Erkrankung zu diagnostizieren. Und das ist ein ganz großes Manko für uns, weil es so wichtig ist, dass wir früh diagnostiziert werden. Umso mehr kann man machen, umso größer ist die Chance auf Remission. Also, dass es zur Ruhe kommt.
Wollten Sie? Sie gucken gerade so.
Nein, Sie hat das soweit jetzt alles erklärt.
Ich kenne das ja so ein bisschen. Hab ja die Selbsthilfegruppe Psychose-Seminar. Bei psychischen Erkrankungen wird das zum Teil auch so gemacht. Da gibt es bestimmte Symptome und wenn die mehrere zusammenkommen, ist das eben Schizophrenie oder Depression oder so weiter. Ist so ein bisschen ähnlich.
Solche Dinge spielen bei uns halt auch eine Rolle, was auch oft so schwierig macht. Also erstens werden dann auch noch Differentialdiagnosen abgeklappert. Und wenn,
was heißt das? Da das werden heißt, andere Krankheiten in Erwägung gezogen.
Richtig, es wird geguckt, ob es Rheuma ist und noch diverse andere Sachen. Mir fällt gerade auf Anhieb nicht ein, womit es noch verglichen wird. Und wenn das alles nicht zutrifft, dann kann es, selbst wenn das mit der Symptomatik aus dem Katalog nicht ganz hinweist, dann heißt es, dann ist es das doch. Was man noch unterscheiden muss, ist CRPS 1 und 2. Es gibt zwei Formen. Es gibt einmal CRPS 1 ohne nachgewiesenen Nervenschaden und CRPS 2 mit nachgewiesenem Nervenschaden. Dazu muss man aber wissen, auch die CRPS 1-Patienten haben letztlich einen Nervenschaden, nur ist er nicht nachzuweisen. Er findet in den kleinen Nervenenden statt und die kann man nicht messen. Es gibt ja diese Nervenleitgeschwindigkeitsmessung und das geht nur mit großen Nerven. Also Sie können nur am Arm jetzt den Medianus, das ist ein großer Nerv, der Ulnaris, das ist ein großer Nerv, die können Sie messen und feststellen, ob da ein Fehler vorliegt. Das können Sie aber mit den kleinen Nervenenden, die überall in der Haut auch sind, nicht. Und das sind aber die, die diese Brennschmerzen, die wir ja vorwiegend haben.
Ja.
Deswegen ja auch dieses Verbrennen, das Gefühl, man steht im Feuer, das kann man nicht nachweisen. Und das ist der einzige Unterschied, der gemacht wird, macht aber keinen Unterschied in der Behandlung.
Ah ja.
Das bleibt gleich.
Wo könnten sich denn Betroffene, die die Vermutung haben, vielleicht habe ich sowas, wo sollten die sich vorwiegend hinwenden?
Also,
oder gibt es bestimmte Ärzte, die
also oftmals ist es halt so, dass das nach Operationen oder Brüchen ist und die meisten, die danach Physiotherapie bekommen, dann sehen es die Physiotherapeuten, dass so etwas vorliegt. Ansonsten.
Also dann gehen die Schmerzen quasi nicht weg.
Genau.
Ich habe ja auch eine Operation, habe Physiotherapie, aber mein Knie wird immer besser. Also die Schmerzen fast
das
weg.
Ist bei uns
und da nicht.
Nein, normal kommt das erst so nach 4-5 Wochen, wenn die OP ist, dass die Schmerzen dann immer stärker werden und nicht zurückgehen, wie das bei dem normalen Wundheilung ist. Die meisten gehen dann zum Hausarzt oder Schmerzmediziner. Es gibt einige Orthopäden, die das dann sehen. Oder halt der Chirurg, der operiert hat, wenn man da wieder hingeht, weil die Schmerzen halt immer schlechter, also wieder stärker werden, wie eigentlich sein sollten.
Was halt, das verstehe ich jetzt nicht. Er operiert, das heißt, er wird... Das war vielleicht jetzt ein Beinbruch und das wird nochmal operiert und geguckt, ob das alles in Ordnung ist oder?
Nee, also Sie sind gestürzt, Sie haben sich das Bein gebrochen, also ein Fußbruch zum Beispiel.
Ja.
Dann wird der operiert.
Ja.
Dann sollte das ja normal besser werden, wird es aber nicht. Sie gehen wieder hin, zeigen Ihre Symptomatik und im besten Fall kennt sich der operiert hat, damit auch aus. Unserer Erfahrung leider nach sehr, sehr selten ist das der Fall. Ich sage immer, Orthopäden und Chirurgen sollten es wirklich als allererste erkennen. Aber unsere Erfahrung mit den vielen Betroffenen sagt, sie tun es oft nicht. Mir stellt sich dann schon manchmal die Frage, wollen sie es nicht erkennen, weil sie Angst haben, dass man es ihnen zur Last legt, was Unsinn ist, weil man weiß ja bis heute nicht, warum es wirklich passiert bei dem einen und bei dem anderen nicht. Also es ist sehr schwierig, da wir ja auch eine seltene Erkrankung haben, kompetente Mediziner zu finden. Und das ist halt auch eine unserer Aufgaben.
Ja, wie ist es? Kann also so eine Operation so quasi der, wie sagt man, der Anfang der Erkrankung sein? Das klang jetzt so.
Ja, also das ist oftmals der Fall, dass dann nach einem OP oder einem Bruch sich dann diese Krankheit entwickelt.
Und also vorher hatte der Mensch gar keine Beschwerden?
Nein, der hatte
danach,
ja, genau. Das bildet sich danach erst. Und meistens 4-6 Wochen nach einer OP oder einem Bruch, wenn eigentlich die Wundheilung erfolgt sein soll.
Das ist der häufigste Auslöser. Aber es gibt noch ganz banale Auslöser. Mhm. Also bis hin zum, also nur der Insektenstich. Ich kenne jemanden, da ist es, also die haben eine Kanüle gelegt zum Blutabnehmen. Da ist es da passiert. Was fällt mir noch ein? Eine einfache Schürfwunde, ein kleiner Schnitt mit dem Messer in den Finger. Also auch banale Kleinigkeiten reichen aus. Bei manchen, ist, also was sehr selten zwar ist, aber es kommt bei manchen sogar ohne jeglichen jegliches Trauma, wie man sagt. Ne? Keine Verletzung, nichts.
Und wenn diese Krankheit dann diagnostiziert ist, was gibt es da für Möglichkeiten, die einzudämmen? Sie sagen Heilung nicht, aber Eindämmung oder so. Außer Schmerzmitteln gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Also es werden einmal Schmerzmittel gegeben, aber was noch viel wichtiger ist, es werden Mittel gegeben, die diesen Nervenschmerz beeinflussen, also die Schmerzweiterleitung auch beeinflussen. Das sind in der Regel Antiepileptika, Antidepressiva, die in der Schmerztherapie dann dazu eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Pflaster auch, die man dann auf die Stellen, auf die bestimmten klebt, sofern derjenige oder diejenige das überhaupt aushält, dass da irgendwas draufgeklebt wird. Und da begibt man sich wirklich auf die Suche, was hilft jetzt demjenigen oder derjenigen, weil das eben nicht gleich ist. Und dann bekommt man an Therapien noch ja, Krankengymnastik. Ergotherapie ist bei Händen zum Beispiel noch viel wichtiger als bei Füßen, weil da geht es ja wirklich um den Alltag zu greifen und sowas, was dann sonst ja oft nicht geht. Alles mögliche Alternative auch. Was fällt uns da jetzt ein? Retterspitzumschläge.
Akupunktur, Blutekel ansetzen, die durch das das alte Blut, was dann rausgeht, dass das besser wird.
Also Umschläge. Man kann auch mit pflanzlichen Sachen, mit Einreibung und so alles. Aber ausprobieren. Es ist immer ein Ausprobieren.
Also ein Try and Error, Versuch
und Irrtum. Ja, man kommt sich schon wie ein Versuchskaninchen oft vor.
Ich kenne das eben auch von psychischen Erkrankungen her. Da ist das auch oft sinnvoll, dass die Menschen wirklich probieren und dann gleich sagen, wie geht's mir dabei? Und wenn es schlecht geht, halt was anderes einnehmen oder was anderes tun und nicht jetzt nur auf die Verordnung vom Doktor hören und sagen, das muss doch helfen. Das ist sehr individuell.
Also das ist sehr individuell und jeder findet eigentlich seinen eigenen Weg im Umgang damit. Es ist ja eine chronische Schmerzerkrankung. Und Menschen, die chronische Schmerzerkrankungen haben, entwickeln halt ganz häufig auch psychische Symptome. Es ist leider so. Das weiß man aber aus Untersuchungen. Also ca. 75% aller chronisch an Schmerzen erkrankten Menschen, unabhängig vom CRPS, erkranken auch an Depressionen oder Angststörungen. Also das kann ich von mir selber sagen. Ich habe in meinem Leben sowas nicht gehabt. Und danach hat es mir den Boden weggezogen.
Wir haben ausführlich gehört, um welche Krankheit es geht und welche Probleme Menschen haben, die daran erkrankt sind. Die Menschen suchen ja Hilfe, unter anderem bei ihrer Selbsthilfegruppe.
Ja, wir haben 2014 in Darmstadt die Selbsthilfegruppe gegründet. 2018 auch in Kassel und wir machen jetzt Abwechslung jeden Monat ein Treffen in Darmstadt und eins in Kassel. Unsere Einzugsgebiete sind sehr weit. Es kommen hier nach Darmstadt Leute aus Heidelberg, aus der Pfalz, manchmal sogar aus Gießen oder Fulda. Das CAPS-Netzwerk, also ist ein Netzwerk und arrangiert bundesweit.
Gibt's denn, es gibt noch andere Selbsthilfegruppen auch in Bayern, Baden-Württemberg und so, aber sind die auch so ein bisschen weit verteilt wie in Hessen? Also das ist ja recht wenig, sage ich mal, für ein Bundesland, das in Abstand von 250 Kilometer ist. Das im anderen Bundesgebiet ähnlich so?
Das ist überall ähnlich, ganz einfach dem geschuldet, dass wir eine seltene Erkrankung sind. Wir sind ja bundesweit circa 130.000 Betroffene und das sind eben nicht viel. Also wir müssen auch zu kompetenten Medizinern oft weite Wege in Kauf nehmen und leider bislang auch noch zu Selbsthilfegruppen. Vom Netzwerk her, wir versuchen das bundesweit aufzubauen, aber das ist halt ein längerer Prozess, denn wir sind ja alle selber auch krank und ab und zu muss man auch mal auf sich hören.
Und das Netzwerk, das ist die Gemeinschaft aller bundesweiten Selbsthilfegruppen oder geht das auch über Deutschland hinaus?
Nee, das ist jetzt bundesweit. Es sind leider noch nicht alle, gehören noch nicht alle zu uns, die es auch im Bundesgebiet gibt, aber wir sind gerade dabei, vom Netzwerk her, das mal so ein bisschen zusammenzufügen und die Leute dann auch zu überzeugen, ins Netzwerk einzutreten, weil wir einfach noch eine recht kleine Organisation sind. Und um überhaupt mal Gehör zu bekommen, muss man halt mehr Leute haben. Und deshalb macht es auch Sinn für die Betroffenen, das zusammenzufassen. Wir sind vom Netzwerk her so ein Portal quasi, wo man sich erkundigen kann, was es alles gibt und so. Und da listen wir jetzt auch alle, selbst wenn sie nicht zum Netzwerk gehören, damit die Menschen Hilfe bekommen.
Und wie oft treffen Sie sich jetzt?
Wir treffen uns einmal, also alle 2 Monate in Darmstadt und alle 2 Monate in Kassel. Und zwar läuft das dann folgendermaßen ab. Wir haben dann immer 2 Stunden ein Gruppentreffen, oft mit einem Thema, dass wir eine Referentin haben, die eine spezielle Therapie vorstellt oder andere Sachen. Und danach gehen wir dann oft noch zusammen was essen, um auch private Sachen noch mal im kleineren Rahmen zu klären. Und da haben sich auch schon einige Freundschaften gebildet, weil diese Krankheit schweißt halt zusammen. Und man weiß halt, wovon der andere spricht, weil man halt dieselben Leidensweg hatte wie die anderen.
Mhm. Die Treffen sind wahrscheinlich ein bisschen länger dann, weil wenn sie sich so selten treffen, ist das nicht wie bei klassischen Selbsthilfegruppen die 1,5 oder 2 Stunden, sondern ich vermute, dass das mehr sein muss.
Die Treffen selber sind immer auf 2 Stunden angelegt, aber anschließend Open End. Also wir haben auch schon manchmal sehr lange gesessen, weil dann kommt eins zum anderen und es gibt eben auch Menschen, die sich dann eher da öffnen, weil der Rahmen noch mal kleiner ist und dann werden konkrete Sachen halt noch mal besprochen oder man bespricht halt, also einer spricht eben die Frau Schaffdiele an oder mich an und man kann dann noch mal im Kleinen miteinander reden. Das kommt auch sehr oft vor.
Bevor wir über die Gruppe und was sie in der Gruppe Menschen bieten, sprechen vielleicht sogar nochmal für Hörerinnen und Hörer, die sich später eingeschaltet haben. Was ist CRPS? Einfach Namenserklärung und worum handelt es sich? Weil ich denke, das ist einfach, wenn ich das so jetzt sage und jemand hat die ersten 10 Minuten nicht mitgekriegt, der steht auf dem Schlauch.
CRPS ist eine chronische Schmerzerkrankung mit dem Leitsymptom eigentlich starker Nervenschmerzen, die hauptsächlich nach Brüchen auftritt. Es ist nicht heilbar und schwer behandelbar.
Und es ist eine seltene Krankheit. Sie haben von 130.000 Betroffenen in ganz Deutschland gesprochen.
Richtig, das macht die Sache halt nicht einfacher. Es passiert damit halt auch wenig, was Forschung und so betrifft.
So, Sie treffen sich also jede 2 Monate. Und was erwartet da Menschen, die zu Ihnen kommen?
Frau Schaffdiele hatte ja gerade schon angedeutet, also wir in unseren Treffen haben wir immer wieder Referenten, die zu den unterschiedlichsten Themen, die uns halt betreffen. Das sind sowohl medizinische Themen als auch sozialrechtliche Themen, die dann uns einen Vortrag halten zum Beispiel und dann darüber diskutiert wird. Das ist eine Form. Dann haben wir natürlich auch unseren Austausch. Also jeder kann seine Problematiken, die zwangsläufig auftreten mit dieser Erkrankung, bei uns anbringen. Darüber wird sich ausgetauscht. Jeder trägt seine Erfahrungen zu bei. Und das Wichtige ist einfach, wir verstehen. Wenn jemand erzählt, also ich verbrenne zum Beispiel, erzählen Sie das mal Ihrem Partner oder Freunden, meine Hand verbrennt. Aber man sieht ja nichts, ne? Der hält sie ja für verrückt. Und sagen wir, was hat die denn? Gar nichts. Aber wir wissen ja, wovon der andere redet. Weil man es selber erlebt. Und das ist für viele das erste Mal, dass sie mal verstanden werden. Und was mir immer ganz wichtig ist, auch zu sagen, weil es gibt bei manchen so diese Vorstellung, Selbsthilfe ist ein Jammerclub.
Oder nur über Krankheiten.
Gemeinsam jammern, ne?
Dass man in dieser Suppe rumrührt.
Nee, und.
Der Krankheitssuppe.
Ja, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, nein, das sind wir nicht. Natürlich darf man bei uns auch mal weinen. Auch ich habe schon geweint in der Gruppe. Aber wir lachen auch extrem viel. Und was ich für wichtig halte, zu zeigen, dass man mit so einer Erkrankung auch leben kann. Die heißt ja in USA, wird auch oft Suicide Disease, also Selbstmorderkrankung, gesagt.
Weil relativ mehr Menschen als durchschnittlich.
Ja, man wird man wird schon sehr herausgefordert. Also man kommt schon an so einen Punkt durchaus. Also kenne ich von mir selber, aber ich konnte das dann beherrschen. Aber das ist halt auch, weil wir sehr häufig eben nicht gesehen werden. Das schafft das zusätzlich, dass der Arzt, der Therapeut das einfach nicht sieht, wie es uns geht. Und dann wird man psychisch krank bezeichnet und das schafft einen immer weiter in den Keller, weil keine richtige Hilfe kommt.
Also Ihnen wird dann von Ärztinnen und Ärzten einfach nicht geglaubt, oder was?
Ja.
Also die sagen, das stimmt gar nicht, wenn sie von unerträglichen Schmerzen erzählen.
Also werden ganz viele als Simulanten hingestellt, weil sie wollten eine Rente erreichen oder sowas. Oder nennt sich so schön auch sekundärer Krankheitsgewinn. Da habe ich mal einem gesagt, das war ja 8 Wochen mal ganz nett, dass sich meine Männer um mich kümmern mussten und nicht umgekehrt. Aber dann hört der Spaß irgendwann auch auf. Ne? Und das sind alles so Themen, die bei uns dann zum Tragen kommen.
Ja, also was wir auch noch machen, ist zum Beispiel den anderen unterstützen bei Anträgen, sei es jetzt um Verordnungen bei der Krankenkasse für die Rente einreichen. Wir begleiten auch andere Betroffene, wenn sie zum Arzt müssen oder zum Gutachter. Das sind auch so Sachen, wo wir unterstützen.
Ja.
Also Gutachter, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Erwerbsminderungsrente, das muss ja dann begutachtet werden, dass Sie wirklich nicht mehr in der Lage sind, eine Arbeit auszuführen.
Ja, oder wenn es darum geht, auch bei der Krankenkasse, dass man irgendwelche Hilfsmittel benötigt, dann wird man ja auch manchmal vorgeladen, ob das überhaupt nützlich ist, dass man das bekommt oder nicht. Und da stehen wir auch unterstützend zur Seite.
Es ist nämlich wichtig, einen kompetenten Gutachter zu haben. Weil leider kennen es eben viele Mediziner auch nicht oder schätzen es auch komplett falsch ein. Und wenn Sie dann an einen Gutachter geraten, der eben alle CRPS-Patienten für Simulanten hält, dann werden Sie nie was erreichen. Dann bekommen Sie keine Rente, dann bekommen Sie Ihre Hilfsmittel nicht und. Kein Grad der Behinderung und was da alles noch so dranhängt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir eben kompetente Mediziner, Therapeuten, Kliniken und eben auch Gutachter, dass wir sowas weitergehen können. Und wir arbeiten halt daran, diese Listen auch immer mehr zu füllen. Die sind halt noch klein, weil wir die Rückmeldungen der Menschen einfach brauchen, wo sie gut aufgehoben waren oder durchaus eben auch eine No-Go-Liste, wo man dann mal besser nicht hingeht.
Ah, ja.
Auch sowas haben wir, ja.
Also da, Sie haben eben von Betroffenen, hören Sie, wer sie ernst nimmt oder nicht. Und daraus entsteht die gute und die rote Liste. Ja, das aber
ist
auch
halt so.
Gut. Sie können dann sozusagen Menschen auch sagen, hier, geh mal zu der und der Person, da ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass dir geholfen wird.
Ja, das ist so. Ich meine, was wir nie auch beeinflussen können, ist, es muss ja auch manchmal passen. Mhm. Also es kann sein, dass ich super mit dem Arzt oder der Ärztin klarkomme und das ganz toll finde und Frau Schafdiele überhaupt nicht. Also sowas kommt natürlich auch vor. Das können wir auch nicht beeinflussen. Ja. Aber wir haben einen Überblick über die, die wirklich Ahnung von der Erkrankung haben erstmal. Mhm. Und dann muss man halt gucken, passt das für mich oder passt das nicht. Das muss man aber bei allen anderen Sachen ja auch, bei allen anderen Erkrankungen.
Ja, natürlich. Ja,
das ist so.
Gerade im Psychobereich, wo erst ich recht. Mit zu tun habe, ist es genauso. Da gibt es auch Erfahrungen von bestimmten Therapeuten, wo die einen sagen, das war super, und die anderen sagen, nee, also das hat mir gar nicht geholfen.
Richtig.
Damit muss jeder Betroffene leben. Ja. Und gut, wenn es dann nicht hilft, ist sinnvoll, dann sich jemand anders zu suchen.
Einfach. Also in den Therapien, es ist halt auch wichtig, das sage ich auch eigentlich jedem, sich von Anfang an durchaus auch psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Weil eine chronische Schmerzerkrankung heißt ein Dauerschmerz den ganzen Tag, jeden Tag, monatelang, jahrelang zum Teil. Und das ist psychisch schwer zu verkraften. Heißt nicht, dass wir psychisch krank sind, aber diese Unterstützung brauchen wir. Wie bewältige ich das? Wie lebe ich damit? Was kann ich Gutes für mich tun? Das sind alles Dinge, die ja auch zur Psychologie gehören und die sind ganz wichtig in der Therapie von chronischen Schmerzerkrankungen.
Das heißt, dass Sie raten, auch Betroffenen sozusagen zum Psychologen oder zum Psychiater zu gehen. Wie ist das eigentlich? Das Schwierige ist da vielleicht dann, ob das bezahlt wird.
Nee, das ist kein Problem bei chronischen Schmerzerkrankungen. Das wird normal bezahlt. Es gibt ja auch extra Schmerzpsychotherapeuten.
Ah, ja.
Aber wie von allen Psychotherapeuten viel zu wenig. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dass sie oft monatelang auf dem Platz warten müssen. Und eigentlich sind die vielen Monate gar nicht, also man hat die Zeit eigentlich nicht. Und dann steht der Mensch in der Luft. Das finde ich, das
gut,
ist auch
das
sehr
ist
unglücklich.
Aber
das ist aber ein anderes
Problem.
Problem
der Psychotherapie oder der Psychologen
generell.
Sowieso.
So ist es.
Nicht nur für Sie. Wir haben jetzt über die Gruppentreffen gesprochen und jetzt geht es um Öffentlichkeitsarbeit. Was tun Sie da und wie wichtig ist das überhaupt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor unserer Begegnung von CRPS wenig gehört, bis gar nichts, so aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung.
Ja, also wir betreiben auch Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören unter anderem WhatsApp-Gruppen. Wir haben einen Newsletter, es gibt eine Homepage und wir sind neuerdings auch bei Facebook und Instagram vorhanden. Unser Tag, es gibt einen Orange Day, der ist immer am 3.11., das ist der Tag, wo die Krankheit präsent gemacht wird. Und Orange ist unsere Farbe, deswegen heißt das Color of the World is Orange am 3.11.
Und das ist ein Welttag, also ist nicht nur in Deutschland, sondern ein Tag.
Der Tag ist weltweit.
Und finden da auch dann bestimmte Veröffentlichungen, Sendungen statt? Haben Sie dann Überblick, dass, weil es kann natürlich sein, dass ich zufällig das halt nicht so mitgekriegt habe.
Naja, das ist halt alles noch sehr im Kleinen. Aber es finden, also wir versuchen immer das Symposium auf den Tag zu legen. Ist nicht immer möglich, einfach wegen der Räumlichkeiten. Wir machen bundesweit, gibt es Aktionen? In der Regel, also wir haben zum Beispiel hier auch schon mal auf dem Luisenplatz gestanden.
Ah, ja.
An dem Tag und haben Flyer verteilt und so drauf aufmerksam gemacht und Schleifen. Das sind eigentlich immer kleinere Veranstaltungen, die da so von den Gruppen selber, die es so gibt, verteilt in der ganzen Bundesrepublik, die dann da gemacht werden. Und das Große ist eigentlich das Symposium.
Was heißt das? Ist das ein weltweites Treffen oder treffen sich da irgendwo?
Dieses CRPS-Symposium findet also in Kassel statt, einfach in Kassel, weil der Schmerzarzt dort sich erstens selber sehr mit CRPS beschäftigt und ich ihn vor mehreren Jahren eben angesprochen habe, ob wir da gemeinsam was machen können. Und das findet auch da statt, weil die Klinik stellt uns dann die Referenten zu allem Möglichen. Da muss ich nicht auch noch die Mediziner zusammensuchen, dann brauchen wir nur noch Also wir haben meistens ein soziales Thema. Also wir hatten schon Pflege, Wohnraumgestaltung. Also da gibt es auch vieles, was man machen kann. Pflegestützpunkte.
Und wer kommt da? Also da jetzt nicht als Referent, ja. Wer nimmt an dem Symposium teil?
Das sind in der Regel halt Betroffene, aber auch sehr viele Therapeuten.
Ah ja.
Und wir hatten auch schon Mediziner da, was allerdings eher selten ist. Ich habe schon Gedanken, das weiterzuentwickeln. Ich würde gerne auch sowas mal für Mediziner machen. Und da bin ich auch mit Dr. Böger, das ist der Chefarzt dort, im Gespräch, wie wir sowas aufziehen können, dass man dann auch also Mediziner da mal rankriegt. Ich würde so gerne mal so manche zusammensetzen. Ich sprach vor uns schon die Orthopäden und Chirurgen dran, die es ja eigentlich als Erste sehen sollten, dass die da einfach einen besseren Blick dafür bekommen und sich mehr mit der Erkrankung auseinandersetzen. Also das wäre so mein Wunsch. Vielleicht schaffen wir das auch mal.
Ja, ich weiß nicht, wie weit die Erkrankung, es gibt ja auch im Fernsehen so Gesundheitssendungen, tauchen Sie da auch ab und zu auf oder also eher selten? Ich meine, natürlich ist eine seltene Erkrankung, ja. Aber trotzdem.
Also es ist schwierig, in solchen Sendungen sowas unterzubringen. Also es ist nicht so, dass ich das nicht schon öfters versucht hätte, auch in anderen Rundfunkanstalten.
Ja.
Und so, und dann wird man eigentlich immer vertröstet. Liegt einfach daran, dass die dann sagen, das interessiert zu wenige. Aha. Was ich schade finde, weil man kann sich ja auch mal für was Neues interessieren. Ja, wir haben die Erkrankung auch nicht gekannt, bis wir sie hatten. Obwohl ich im medizinischen Bereich arbeite, war mir das bis dahin nie begegnet. Das ist so. Und deshalb finde ich es wichtig und eigentlich auch kein Argument zu sagen, ach, das ist ja so selten und dann machen wir das nicht. Ist aber schwierig, in sowas reinzukommen.
Wir haben schon über Ihre Öffentlichkeitsarbeit gesprochen. Jetzt sind Sie auch hier Selbsthilfegruppe in Darmstadt und Teil des Selbsthilfenetzwerkes. Da gibt es ja auch ein paar Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen.
Ja, also wir nehmen sowohl in Darmstadt als auch in Kassel an den Selbsthilfetagen teil, um uns eben der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Darmstadt ist das jetzt am 5. Juli, glaube ich. Oder im Juli ist es.
Im Juli ist
dieses
es. Ich weiß das Datum auch nicht genau.
Den Termin, aber nee, im
Juli. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf.
Ja.
Das jedenfalls, da nehmen wir teil. Dann gibt es zum Beispiel jährlich auch einen Aktionstag des Schmerzes. Der ist immer Anfang Juni. Der ist dieses Jahr am 6. Juni. Und das konnte ich verbinden mit einer Aktion in Kassel auch. Wo wir uns dann da auch wieder hinstellen und eben.
Sind da andere Krankheiten mit Schmerzsymptomatik vertreten oder was heißt?
Auch an diesem Aktionstag, ja.
Eben, das also, nicht das nur.
Ist ein, nein, das
Sie.
Ist, das ist eine Aktion der Deutschen Schmerzgesellschaft eigentlich und involviert sind dann die Patientenorganisationen, die dort eben auch tätig sind. Das sind wir auch. Und wir nehmen halt wir als CRPS Essen, wir nehmen immer in Mannheim am Schmerzkongress teil, repräsentieren halt CRPS. Ich gehe dann auch in ganz viele Workshops und so, um halt hoffentlich neuen Input zu bekommen. Und wir stellen uns dort eben auch den Ärzten vor, was ich für sehr wichtig halte. Und viele kommen auch. Wir haben da sehr viele positive Rückmeldungen auch schon gehabt, auch von ärztlicher Seite. Und das rückt auch immer enger zusammen. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Und es soll im nächsten Jahr da auch einen Schmerztag geben. Also der Schmerzkongress soll sich auch darum handeln, was Selbsthilfe für die Schmerzpatienten leisten kann. Dann fahren wir regelmäßig mit zu einer Reha-Messe. Das ist in Karlsruhe. Es gibt auch noch andere in Deutschland, aber bislang waren wir halt immer in Karlsruhe. Da kommen dann auch andere Gruppenmitglieder aus anderen Bundesländern mit hinzu. Was machen wir noch? Wir bieten virtuelle Treffen an.
Ah ja.
Das ist entstanden in den Corona-Zeiten.
Und die bieten Sie jetzt zwischen den anderen Treffen oder was heißt
ja,
das?
Ja, also wir haben uns jetzt auf die Zahl 4 geeinigt, also vierteljährlich ein.
Ah ja.
Ich meine, man muss es auch alles leisten können. Und da wir alle ehrenamtlich arbeiten und selber betroffen sind, muss man das in einem Rahmen gestalten, den man leisten kann. Also 4-mal im Jahr. Und da gibt es dann auch immer Themen. Und das ist insbesondere für die Leute, die eben vor Ort keine Gruppe haben oder auch nicht im näheren Bereich, sondern wo es halt nichts gibt oder die eben nicht kommen können aus den unterschiedlichsten Gründen. Also zum Teil haben wir ja auch Patienten, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und wenn die dann niemanden haben, der sie durch die Gegend fährt oder so, dann erreichen wir sie aber wenigstens so. Und sie können auch den Kontakt direkt zu anderen Betroffenen haben. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also deswegen habe ich es auch beibehalten.
Vielen Dank. Ich denke, wir machen jetzt mal Schluss. Ich danke ganz herzlich für unser Gespräch. Sehr interessant. Vielleicht sagen Sie jetzt noch mal eine Internetadresse. Das ist, glaube ich, am praktischsten, wo interessierte Hörerinnen und Hörer sich einfach melden können und Kontakt aufnehmen können.
Ja, also alle Betroffenen, aber auch Angehörige und andere Menschen, die sich für die Erkrankung interessieren, können sich unter folgender Mailadresse bei uns melden. info@crps-hessen.de.
Sagen Sie es nochmal.
info@crps-hessen.de. Wir antworten immer.
Ja, ich wünsche Ihnen noch gutes Gelingen Ihrer Gruppe und dass sozusagen, wie heißt die Gloria Gaynor, dass Sie gut surviven, also Ihr Leben gut weiterführen können.
Vielen Dank.
Dankeschön.